ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Musiker, Entertainer und Moderator. Mein heutiger Gast ist, was das Mediengeschäft angeht, ein Mann, der deutlich mehr kann als viele, die heutzutage durch die Programme geistern. Götz Alsmann ist heute mein Gast. Hallo und herzlich willkommen im Talk.
Danke für die Einladung.
Herr Alsmann, warum sieht man Sie eigentlich noch so selten im Fernsehen?
Meine Sendung Zimmerfrei wurde beendet, oder wir haben sie beendet, Christine Westermann und ich, vor nunmehr 8 Jahren. Und wie das zu erwarten war, gab es dann von allen Seiten Angebote, irgendwas anderes im Fernsehen zu machen. Und wenn man das dann verglich mit dem, was wir gerade freiwillig beendet hatten, muss ich sagen, schmierte das doch alles inhaltlich und formal sehr ab. Und es dreute die Erkenntnis, dass es sehr schwer ist, etwas wie Zimmerfrei zu beerben mit einem anderen Fernsehformat. Und da habe ich dann leise Servus gesagt.
Wie sehen Sie sich eigentlich selbst? Sind Sie ein singender Moderator oder ein moderierender Sänger?
Wenn ich das so genau wüsste, ich versuche einfach immer jede Arbeit, die ansteht, mit heißem Herzen zu machen. Und das kann eine Moderation sein im Hörfunk oder im Fernsehen, oder das kann ein Vortrag sein oder das kann Musik sein. Es bringt nur nichts, wenn ich live auf der Bühne bin und denke mir, jetzt würde ich eigentlich lieber eine Rundfunksendung machen oder sowas. Man muss das schon voll machen wollen, was man gerade tut.
Ich habe lange überlegt, wie ich Sie eigentlich sehe, und dann irgendwann fiel mir der Begriff Entertainer ein. Ist das ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
Ja, ich sage gerne auf Deutsch Unterhaltungskünstler.
Wir reden natürlich hier viel Zeit im HR1 Talk, aber wir spielen natürlich auch Songs von Ihnen, und der erste Song, den wir spielen, ist Ihr erster Hit, kann man so sagen. Eine Swing-Version von People Are People von Depeche Mode. Kann man eigentlich aus allen Songs Swing-Versionen machen?
Nein, gar nicht. Wir haben damals, das war 1984, das ist wirklich genau 40 Jahre her, da spielten wir so ein bisschen im Swing- und Rockabilly-Umfeld, und wir dachten uns, das wäre doch ein wahnsinniger Gag, wenn wir einen aktuellen Pop-Hit nehmen, einfach um zu zeigen, dass es uns nicht an meinen Liederkatalog geht, sondern um meinen Stil. People Are People war ein sehr konventionell gestrickter, ganz normaler, hübscher, kleiner Popsong, den man auch auf dem Kammblasen oder auf dem Leierkasten spielen konnte. Alles hat funktioniert. Und das wurde ja ein Hitchen. Aber immerhin hat es dafür gesorgt, dass mein Name ein bisschen bekannter wird.
Also, hier kommt die Version von Götz Alsmann. Hier kommt People Are People.
People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully.
Götz Alsmann ist heute im Talk zu Gast. Der Mann mit der Tolle und der 50s-Brille. Ich habe jetzt einfach mal getippt, ist das Modell aus den 50s?
Nein. Nein, nein. Sie kriegen solche Sachen natürlich auch immer noch heute zeitgenössisch. Das ist ein sündhaft teures Brillengestell eines, wie man mir sagte, japanisch-kalifornischen Herstellers.
Wann haben Sie sich diesen Style zugelegt?
Versucht habe ich das schon als Teenager. Geklappt hat es erst deutlich später.
Ihr Vater war Maurer, die Mutter Näherin. Da ist eine Karriere als Musiker nicht unbedingt vorgezeichnet. Wie haben Ihre Eltern gemerkt, der Götz hat Talent, oder war es ja wer anders?
Ja, meine Eltern haben das früh gemerkt. Vor allem haben die gemerkt, dass ich mich zu bestimmten Dingen sehr hingezogen gefühlt habe und zu anderen Dingen so gar nicht. Also Sport war überhaupt nicht mein Ding, also nicht mal im Ansatz. Bei meinem Bruder war es genau umgekehrt. Er war ein sehr großer Sportler, auch sehr erfolgreicher Sportler. Und mich hat die Musik fasziniert. Mich hat das Klavier schon im Kindergarten fasziniert. Da gab es ein Klavier, das von den kindergartenleitenden Ordensschwestern gespielt wurde, wenn es was zu feiern gab. Und in katholischen Kindergärten der frühen 60er Jahre gab es immer irgendwas zu feiern. Und dann wurde das halt irgendwie möglich gemacht. Ein großer Klimmzug für meine Eltern, ein Klavier zu besorgen und Klavierunterricht zu organisieren. Da wussten sie auch nicht so richtig, wie das geht. Da gab es einen älteren Herrn in der Nachbarschaft, der in seiner Jugend in Polen noch als Stummfilmbegleiter gearbeitet hat. Und den haben die angesprochen, und der hat mich dann als seinen ersten und einzigen Schüler akzeptiert. Und ja, so nahm das Ganze seinen Lauf.
Rockmusik oder Popmusik war nicht Ihr Ding?
Nein.
Warum nicht?
Hat rein ästhetische Gründe.
Sie sind in Münster aufgewachsen, eine Stadt, die jetzt nicht durch Rock'n'Roll-Exzesse aufgefallen ist. Oder ist mir da was entgangen?
Ja, also es gab schon eine Beat-Szene in den 60er Jahren, die man auch irgendwie mitbekam. Da gab es zum Beispiel die Blue Dandies, die den Weltrekord im Dauerbeat-Spielen damals gebrochen haben. Das war ein großes Thema in unseren Zeitungen. Da gab es noch eine Beat-Gruppe, The Mustangs oder auch Die Mustangs, in denen Udo Lindenberg getrommelt hat als sehr junger Bursche. Es gab eine ziemlich aktive Dixieland-Jazz-Szene. Es gab schon recht früh, ich würde sagen, ja, Mitte der 60er Jahre, eine große Folk-Szene, in die ich dann später auch eingetaucht bin. Also die Musikwelt war schon brodelnd in Münster.
Auf dem neuen Album verwandelt Götz Alsmann Schlager in Jazz-Chansons. Wie das klingt, das hören wir uns natürlich später noch an. Ich kann heute nicht mehr alles sagen im Fernsehen. Sinngemäß hat sich einer der größten deutschen Stars aus seiner Sendung damals so verabschiedet. Thomas Gottschalk war das letztes Jahr. Der Abschied von Götz Alsmann von der großen Fernsehbühne ist schon ein bisschen länger her. 700 Mal hat er mit Christine Westermann die Sendung Zimmerfrei moderiert. 20 Jahre lang hatten Sie auch manchmal innerhalb dieser 20 Jahre das Gefühl, nicht alles sagen zu können.
Eigentlich nicht. Das war, als wir starteten, die Zeit, als man doch wirklich alles sagen konnte, über alles Witze machen durfte. Es war die Zeit, lange bevor dauerbeleidigte Social-Media-User den Maßstab für das setzten, was man sagen und senden durfte. Wir merkten nur in den letzten paar Jahren von Zimmerfrei, dass die Angst vor genau diesen Social-Media-Teilnehmern ein bisschen größer wurde.
Es wollte mal jemand verhindern, dass die Sendung ausgestrahlt wird, Zimmerfrei. Der ZDF-Moderator Gerno Jobbatay war das. Mhm. Was war damals los? Können Sie uns kurz erzählen?
Ja, die Geschichte ist ja fast in die Fernsehgeschichte eingegangen, obwohl sie eigentlich läppisch ist. Und sie ist auch, wenn man sie wirklich nach der langen Zeit so erzählt, wie sie sich wirklich zugetragen hat, ist sie läppisch und bleibt läppisch. Gerno Jobbatay war zu Besuch bei uns, wir hatten uns auf den Gast vorbereitet und er hatte halt zwei, drei entscheidende Punkte in seiner Vita, die ihm wichtig waren. Der eine war, dass er in seiner, dass er die Lese- und Rechtschreibschwäche seiner Jugend überwunden hat, also ein Triumph. Das andere war, dass er einen Degree erworben hat in Los Angeles, glaube ich, im Gitarrespielen. Und ein amerikanischer Degree, das kam uns komisch vor. Damals war mein Spruch, glaube ich, in Amerika kriegt man ein Degree, wenn man Mickey Mouse von Donald Duck unterscheiden kann. Gut, und dann dachten wir, feiern wir doch diesen Sieg über die Lese- und Rechtschreibschwäche. Und dann haben wir halt nur so Sachen gemacht mit alphabetischen Spielen, Scrabble gespielt, haben uns Buchstaben auf die Stirn geklebt und solcherlei Scherze. Und ich gebe zu, wir sind sicherlich nicht sehr elegant mit diesem Thema umgegangen.
Es gab auch eine Buchstabensuppe, glaube ich.
Das gab es natürlich als Essen, eine Buchstabensuppe, wobei das natürlich ganz charmant war. Wie auch immer, Gerno war nicht begeistert und stand auf und ging. Und draußen war sein Management und unser Redakteur und überredete ihn, nach einer gewissen Zeit wieder zurückzugehen. Und dann haben wir die Sendung auch dann amtlich zu Ende gebracht, wenn auch mit einer gewissen Kühle.
Ne? Man hat ihm so angemerkt, dass er sich nicht so wohl gefühlt hat.
Ganz genau. Und er war damals gerade der frisch ernannte Moderator von Verstehen Sie Spaß? Und darauf ritten wir natürlich auch ein bisschen rum. Und dann hieß es dann, naja, also Gerno möchte nicht, dass die Sendung ausgestrahlt wird. Gut, haben wir uns gedacht, schade. Und dann wurde sie in unseren Köpfen immer geiler und wir wurden immer toller. Wir waren so, Westermann und ich, wir waren so souverän und wir haben ihn so vorgeführt und dann war er eine halbe Stunde weg und kam dann trotzdem wieder rein und dann haben wir triumphiert und wir waren so unglaublich klasse und er nicht und ja, und irgendwann kam dann doch die Genehmigung, dass wir sie senden konnten. Und dann haben wir sie uns angeguckt und es ging los mit einem riesigen Pressebrimborium. Jetzt endlich nach Jahren, ich glaube nach 5 Jahren wird die Sendung ausgestrahlt. Blöd war, dass bei der Aufzeichnung jemand von der Bild-Zeitung dabei war, sodass das also gleich direkt ein Thema war. Und dann lief die Sendung mit einer bombastischen Einschaltquote und wir haben sie uns angeguckt und wir haben Folgendes festgestellt. Wir waren jämmerlich. Gerno war auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Wir haben alle nicht Bella Figura gemacht und vielleicht hätten wir es einfach so nicht machen sollen. Denn das war eigentlich unser Credo bei Zimmerfrei, dass wir niemanden vorführen, dass wir alles, was wir von den Gästen verlangen, auch selber machen. Und da waren wir, glaube ich, in diesem Fall einfach nicht gut. Das muss man im Nachhinein sagen. Ich kann verstehen, dass Gerno pikiert war. Rauszugehen war auch nicht elegant genug, denn er hätte uns auch was kommen lassen können in der Sendung. Und das hätten wir einstecken müssen. So waren alle Beteiligten, also erlebten nicht den Höhepunkt ihrer Karriere da. Das muss man einfach sagen.
Das finde ich eine tolle Einschätzung im Nachhinein. Ja. Dann auch zuzugeben, eigentlich war es blöd.
Ja. Ne? Zweifellos.
Ja.
Man hätte es vielleicht damals einfach senden sollen. Dann wäre die Sendung mit einer miesen Einschaltquote vergessen worden. Ja.
Wir reden hier natürlich nicht nur über die Fernsehkarriere meines Gastes. Es gibt ein neues Album. Es heißt Bei Nacht. Auch darüber sprechen wir heute im HR1 Talk. Götz Alsmann ist heute bei uns.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk heute mit Götz Alsmann und Klaus Reichert. Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, Herr Alsmann. Sie haben sich einen Song von Madness gewünscht. Das ist eine Ska-Band. One Step Beyond hieß der größte Hit damals. In den 80ern waren Madness sehr erfolgreich. Diese Musikrichtung Ska, woher kam die damals?
Ja, das war im Grunde eine Mode, die Ende der 70er Jahre auftauchte, im großen Bereich dessen, was man New Wave nannte. Auch ein Begriff, der ein paar Umdeutungen erfahren hat. Aber damals gab es eben diese Pop-Ska-Bands, etwas punkiger wie die Specials oder etwas ja, etwas Beat- und Pop-orientierter wie Madness, wobei das Lied, was ich mir ausgesucht habe, genau die Abkehr von Madness vom Ska war, nämlich eher so ein etwas düsteres, fast französisch anmutendes, Chanson-ähnliches Ding, Tomorrow's Just Another Day. Hat mir gut gefallen, ich war immer Madness-Fan, ich bin Madness-Fan, es gab halt diese Zeit Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, wo mich britische Popmusik in bestimmten Formen sehr begeistert hat. Das Ganze brach dann irgendwie Mitte der 80er wieder in sich zusammen.
Also, hier kommen Madness, Just Another Day. Das Album meines heutigen Gastes heißt Bei Nacht. Götz Alsmann ist heute bei uns. Herr Alsmann, wird man als Musiker und Entertainer eigentlich automatisch zum Nachtmenschen?
Ich fürchte ja. Vor allem, wenn man viele, viele Jahre auf Tournee geht und der ganze Tag eigentlich nur ein Dahindösen ist, bis endlich abends die Arbeit losgeht und nach der Arbeit an der Hotelbar noch der Adrenalinpegel wieder runtergeschraubt werden kann.
Ich glaube, viele Leute haben keine Vorstellung davon, was es bedeutet, abends auf die Bühne zu gehen, jetzt im Schauspiel oder auch als Musiker. Die denken, die haben den ganzen Tag Zeit und abends machen sie 2 Stunden irgendwas. Mhm. Das würde ich auch mal gerne machen. Aber so ist es ja nicht. Und die Zeit, die vor einem Konzert liegt oder auch vor einem Auftritt auf der Bühne, ist so voller innerer Anspannung, kann ich mir vorstellen, dass man im Grunde gar nichts anderes machen kann.
Und sie kann betäubend sein. Sie müssen sich vorstellen, dass man gerade auf Tournee jeden Tag einen langen Reisetag hat. Einen langen Reisetag im Bandbus. Man nimmt sich was zu lesen mit. Die ersten 3 Tage liest man noch wacker ganze dicke Bücher. Ab Tag Nummer 4 kann man das fast nicht mehr. Da liest man nur, blättert man nur noch die Illustrierten oder sowas. Zumindest früher, heute starren dann alle in ihr Smartphone. Es sind lähmende Tage. Tourneetage sind lähmende Tage. Und man sehnt den Moment herbei, dass man sein Hotel beziehen kann oder dass man Backstage sich da in der Garderobe irgendwie einrichtet. Man wartet auf den Soundcheck. Man wartet auf alles Mögliche. Und dann endlich um 8 Uhr geht die Vorstellung los, 2x1 Stunde mit Pause. Kann ein bisschen länger gehen, falls das Publikum nach einer Zugabe fragt. Und dann geht es wieder zurück ins Hotel und am nächsten Morgen um 11 steigt man in den Tourneebus und es geht wieder weiter zur nächsten Stadt.
Sie haben verschiedene Künstler für diese Produktion ins Studio eingeladen. Yvonne Katterfeld, Till Brönner, Roland Kaiser. Bei Roland Kaiser ist es ja so, der wird immer so ein bisschen so als Schlagerfuzzi abgetan, was total ungerecht ist, weil der hat auf der Bühne, wie ich finde, eine Präsenz, die ungeheuer ist.
Ja, also natürlich. Das ist auch wieder so ein Ding, ist der erfolgreichste Künstler oder einer der Top 2, 3 erfolgreichsten Künstler hier in Deutschland. Und erstmal gucken immer alle, wo man ihm am Zeug fliegen kann. Ja? Und er hat so unfassbar viel Millionen Platten verkauft. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ist eben keiner von diesen anonymen Schlagersängern seiner Generation, sondern jemand, den man sofort auf Anhieb erkennt, mit einem besonderen Stil, mit einer besonderen Persönlichkeit. Darüber hinaus, das muss man sagen, er war halt unglaublich viele Jahre mein Nachbar und wir haben uns einfach angefreundet im Laufe der Jahrzehnte und es gab immer die Idee, was zusammen zu machen. Er war ja auch Gast in all meinen Fernsehsendungen und ich war Gast in seinen Fernsehsendungen und vor einigen Jahren habe ich auf einem seiner Alben mitgesungen und nun wurde es Zeit für die Retourkutsche und als ich ihm vorschlug, in dieser Stadt von Hildegard Knef als Duett zu machen, war er als gebürtiger Berliner und selbstverständlich deshalb großer Hildegard Knef-Fan Feuer und Flamme.
Sie singen ein Duett mit ihm. Ja. Das finde ich besonders spannend, weil, also ich will mal so sagen, als jemand, ich erkenne Roland Kaiser sofort und ich erkenne Sie, aber ich würde fast wagen, dass er ein bisschen mehr Präsenz hat als Sie.
Ja, ich war, sagen wir mal, beim Aufteilen der Liederzeilen war ich großzügig.
Ah, okay. Also, wir spielen jetzt einen anderen Song. Wir spielen gestern noch. Im Original heißt der Song Yesterday. Sind alle Songs auf der neuen Platte Coverversionen?
Es sind alte Lieder. Es sind zum größten Teil alte deutsche Schlager. Das ist ja mein Credo. Ich finde, das, was Jazzmusiker mit dem American Songbook machen, das können sie auch mit dem Schlager machen. Und das machen wir seit 30 Jahren mit meiner Band. Und das sind alte Schlager. Der älteste entstammt im Jahr 1910. Und der jüngste ist 2 Gitarren. Das hat Alexandra gesungen. Allerdings ist das wiederum eine übersetzte Musical-Nummer. Golden Earrings aus den frühen 50er Jahren.
Bei Nacht heißt das Album. Götz Alsmann stellt das Album am 13. Dezember in der Darmstädter Zentralstation vor. Für dieses Konzert haben wir 3x2 Tickets. Folgende Frage sollten Sie beantworten können. Wie hieß der erste Hit von Götz Alsmann? Wir haben darüber schon gesprochen. Es war eine Coverversion. Falls Sie erst eingeschaltet haben, Sie können das im Podcast nochmal nachhören. Jetzt anrufen unter 0800 1554 mal die 1 oder über die Website mitspielen www.hr1.de. Folgende Frage sollten Sie beantworten können. Wie hieß der erste Hit von Götz Alsmann? Es war die Swing-Cover-Version eines berühmten Popsongs.
Gestern noch war mein Leben voller Sonnenschein. Oh, komm zurück, lass alles doch nur einmal noch wie gestern sein. Einmal noch wie gestern.
Der HR1 Talk mit Götz Alsmann. Herr Alsmann, Sie sind jemand, der gerne mal improvisiert, oder sind Sie jemand, der dann doch eher Perfektionist ist, bei dem alles sitzen muss?
Ich glaube, am leichtesten improvisiert es sich, wenn alles sitzt. Unser Bühnenprogramm ist einstudiert. Das ist eine wirklich durchkonzipierte Bühnenshow. Und genau dann, wenn sie richtig gut sitzt, wenn es richtig gut funktioniert, dann macht das Improvisieren erst richtig Spaß.
Haben Sie Künstler, an denen Sie sich orientieren, also Vorbilder, bei denen Sie sich was abgeschaut haben?
Ich glaube, dass auf musikalischem Gebiet der Reigen der Künstlerinnen und Künstler unglaublich groß ist. Also Sängerinnen und Sänger wie Margot Hilscher, Bibi Jones, Greta Keller, Evelyn Künneke. Das waren Künstlerinnen, die mich beeindruckt haben, die ich zum großen Teil auch persönlich kennenlernen durfte. Wir haben zum Beispiel das letzte Konzert, das Evelyn Künneke je gegeben hat, haben wir als Band noch begleitet. Das war eine große Sache für mich. Dann eben diese Schlagersänger, die früher eben auch sehr swingendes Material gesungen haben, wie Bully Bulan, Horst Winter. Heute vergessene Namen, aber zu ihrer Zeit schon ziemliche Giganten. Und das ist das. Was die Bühnenpräsenz angeht, ja, auch da orientiert man sich früher an historischen Vorbildern, Kabarettisten, Conferenciers. Ich war immer ein großer Fan von Hans-Joachim Kuhlenkampf zum Beispiel. Das war für mich eigentlich in meiner Jugend die absolut prägende Fernsehfigur.
Ja. Der hat ja seine Sendungen hier im HR produziert. Also wenn man hier durch die Gänge geht, findet man noch das ein oder andere Setfoto von damals. EWG hieß die Sendung.
Einer wird gewinnen.
Ja. Ich bin manchmal überrascht, welchen Erfolg DJs haben, die einfach nur einen Regler ziehen und dann läuft der Song los und die Leute vor der Bühne gehen ab. Haben Sie sich das schon mal angeschaut, so ein DJ-Set? Also von Sven Feth ist ja ein bekannter Name hier aus Frankfurt, oder David Guetta, was die machen?
Ja, näher gebracht hat mir das Paul van Dyk, der mal bei Zimmerfrei zu Gast war, den ich aber in einem anderen Kontext mal kennengelernt und dann eingeladen habe. Also es gibt ja nun sehr viele unterschiedliche Formen des DJ-Seins. Die einen legen halt Platten auf und die anderen machen halt eine Live-Performance mit vorfabrizierten Elementen. Dem kann ich ein gewisses Künstlertum nicht absprechen. Es ist auch Know-how vonnöten, einfach nur ein schönes Schallplattenprogramm zu machen. Nicht umsonst hieß der Discjockey früher in der DDR Schallplattenunterhalter.
Paul van Dyk, weil Sie ihn erwähnt haben, hat hier in Frankfurt zusammen mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks mal einen Auftritt gemacht. Und ich muss auch sagen, dass das phänomenal funktioniert hat. Ich meinte auch nur, also jetzt, es gibt die DJs, die wahrscheinlich auch den Künstlern zuzurechnen sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ungerecht ist, dass Sie als Künstler, bevor Sie auf die Bühne gehen, als Musiker lange üben müssen und sich selber was einfallen lassen müssen, unique sein, also einzigartig sein müssen. Als DJ nehme ich den Plattenkoffer und weiß dann, okay, wenn ich die Nummer hintereinander spiele, das ist die sichere Nummer, dann geht das Publikum mit.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen und ich verstehe, welche Äußerung Sie mir entlocken wollen.
So.
Welche war nicht, das noch nicht, gleich? Nicht alle Facetten dessen, was ich als Künstlertum begreife, sehe ich da verwirklicht. Aber ich verstehe, dass es da Könner gibt und dass es da Leute gibt, die keine Könner sind. Und die Könner sind, unterhalten ihr Publikum. Friede auch Ihnen.
Mögen Sie Überraschungen? Es gab ja immer bei Zimmerfrei auch die eine oder andere Überraschung. Das gehörte zum Konzept.
Alles war Überraschung. Denn auch wir wussten ja nicht, wie unsere Gäste auf das reagieren, auf das sie selber nicht vorbereitet waren.
Wir haben gleich eine Überraschung für Sie.
Ich freue mich jetzt schon.
Götz Alsmann ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek als Podcast.
HR1 Talk.
Götz Alsmann ist heute mein Gast. Musiker, Entertainer und Moderator. Herr Alsmann, gab es eigentlich einen Plan B in Ihrem Leben, dass eine solche Karriere gelingt? davon kann man, wenn man startet, ja nicht ausgehen.
Ja, das ist richtig. Ich habe Musikwissenschaft studiert, aber ich habe ja schon früh angefangen mit Musik, vor allem habe ich auch sehr früh angefangen mit Live-Musik. In diesen Folk-Clubs, da war ich als Banjo- und Mandolinenspieler berüchtigt. Und ich habe meine erste Schallplatte vor 50 Jahren gemacht, 1974. Meine erste Tournee sogar ein Jahr vorher. Und habe natürlich immer gehofft, dass es irgendwann einen Tag gibt, wo man sagen kann, ich bin damit erfolgreich. Das hat sehr lange gedauert. Und ich hatte nicht die Vorstellung, was ich anderes machen könnte, als immer irgendwie dabei zu bleiben. Jetzt hatte ich auch keine Eltern, die mir gesagt haben, mach doch mal was Anständiges. Für meine Eltern war das alles toll. Die fanden toll, dass ich Musiker war. Die fanden toll, dass ich sowas Abseitiges studiert habe. Die fragten auch nicht, was macht man mal damit oder so. Die waren einfach überzeugt davon, dass ich mich schon irgendwie durchbeiße.
Was aber großartig ist für einen Maurer und eine Näherin, da würde man erwarten, dass sie sagen, ach, geh doch bitte, zur Bank.
Machen Sie daraus nicht so eine Aschenputtelgeschichte. Okay. Ein Handwerker war vielleicht bildungsbeflissener, als man glaubt. Mein Vater hat alle russischen Klassiker in der Baubude gelesen, ja, wenn er wieder mal 4 Wochen irgendwo an der Nordsee an einem Krankenhausbau beteiligt war. Und meine Mutter liebte das Theater. Also es war schon so, dass sie kulturbeflissen waren, in dem Rahmen, der ihnen zur Verfügung stand. Und sie haben schon 1959 einen Fernseher angeschafft, also schon sehr, sehr früh. Und da wurden halt Kultursendungen geguckt. Also Bildung war ein Fetisch für meine Eltern. Vielleicht, weil sie von Haus aus nicht so viel davon mitbekommen haben. Aber sie haben sich im Selbststudium sehr viel Kultur und Wissen über Kultur angeeignet und fanden es eher gut, dass ich das gemacht habe.
Ja, also ich komme ja auch aus einer Handwerkerfamilie und das einzige Buch, das es bei uns gab, war das Kassenbuch meines Großvaters. Mhm. Insofern ist die Frage, ob es vielleicht auch anders hätte sein können.
Ja, vielleicht waren meine Eltern auch ein bisschen verrückt. Ja. Das, vielleicht ist das auch so in unserem Genpool drin. Meine Mutter kam auch noch aus einem fremden Land. Und für sie war auch die Flucht, glaube ich, in die Kultur so ihre eigene Welt. Sie war oft allein, weil mein Vater halt in dieser Zeit des Bauwunders und des Wirtschaftswunders viel unterwegs war. Und sie hat sich da so ihre eigene Welt zusammengebastelt und hat mich dann in diese Welt reingelassen.
Götz Alsmann ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ich hatte eine Überraschung versprochen und die wird jetzt geliefert. Am H1-Telefon ist jetzt eine Frau, mit der Sie sehr viele Stunden in einem Fernsehstudio verbracht haben. Lieber Überraschungsgast, vermissen Sie Götz Alsmann manchmal?
Dauernd, täglich, stündlich.
Also bei der Ankündigung war klar, wer jetzt kommt.
Also für die wenigen, die Sie noch nicht erkannt haben nach diesen wenigen Sätzen, die Sie bisher gesagt haben, am H1-Telefon ist Christine Westermann. Schönen guten Tag, Frau Westermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Christine. Hallo Götz. Ein Name, den man nicht sagen muss. Christine Westermanns Stimme ist so charakteristisch.
Ja.
Radiogeschichte.
Ich musste so lachen, wird sich als Überraschungsgast gefragt, weil ich dachte, das ist die Riesenüberraschung für dich, wenn ich am Telefon bin.
Also uns war klar, dass es jetzt so eine Idee war, die sich aufgedrängt hat. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, also wenn wir schon Christine Westermann für Götz Alsmann bekommen können, dann nehmen wir sie auch auf jeden Fall. 20 Jahre.
Schöner kann eine Überraschung nicht sein.
Haben Sie zusammen zimmerfrei moderiert. Ja. Da lernt man sich sehr gut kennen, Frau Westermann. Sie haben jetzt eine Minute Zeit für die perfekte Lobhudelei auf Götz
Alsmann. Soll ich so lange rausgehen?
Nein, bleiben Sie da. Ich möchte Ihren Gesichtsausdruck, möchte sehen, wie Sie rot werden.
Er ist ein genialer Entertainer, ein brillanter Musiker. Er war ganz wichtig für Zimmerfrei, weil ohne ihn wäre diese Sendung sehr, sehr in die Tiefe gegangen und hätte nicht diese Leichtigkeit gehabt, die Götz hier immer gegeben hat. Er war immer eine Herausforderung für mich in der Sendung. Er hat mich auch manchmal im Regen stehen lassen, aber er ist eine Rampensau und da kann man das auch wunderbar akzeptieren, dass das so ist. Und ich habe ihn in mein Herz geschlossen für immer. Und ewig.
Ja, Sie sehen mich gerührt.
Ja. Also es war eine einfache Idee, okay, aber sie hat die Wirkung entfaltet, die
ich hoffe, ich kann mich in Bälde revanchieren.
Sofort, Sie dürfen jetzt zurücklegen.
Nein, Christine hat mal einen genialen Satz geprägt. Also wir haben so wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht und haben dazwischen einfach völlig divergierende Leben gelebt mit ganz anderen Plänen, Kalendern und was man immer sich vorstellen kann. Und irgendwann ist Christine mal befragt worden nach unserer persönlichen Beziehung, die immer exzellent war. Aber sie hat gesagt, während der Staffel sind wir ganz eng befreundet. Und das fand ich insofern immer interessant, weil wenn dann eine Pause war zwischen einer Staffel, egal wie lange sie waren, wir sahen einander wieder. In Windeseile brachten wir uns aufs Laufende und nahmen sofort diesen Zimmerfrei-Produktionslebensstil wieder auf, in dem es eine Welt gab, die wir beiden perfekt ausgefüllt haben. Also nur für uns perfekt ausgefüllt haben. Kann man das so sagen, Christine?
Das war perfekt. Ja, das kannst du einfach.
Wenn jetzt jemand käme und würde sagen, wir machen die Show wieder, macht ihr mit, was würden Sie antworten?
Auf keinen Fall.
Genau, auf gar keinen Fall. Es war gut, dass wir aufgehört haben. Und Götz hat mal sehr schön gesagt, lieber wie ein König vom Hof gehen, als wie ein Hund vom Hof gejagt zu werden. Und das ist genau richtig. Wir sind in all unserem späten Glanz nach 20 Jahren gegangen und das war genau richtig. Und nichts wieder aufnehmen, nichts wieder aufkochen, nicht den Mythos zerstören, nicht diesen stillen Zauber, der noch über diesen 20 Jahren liegt, in irgendeiner Weise angreifen, genau. Einfach so lassen, wie es ist.
Ganz genau. Es liegt in der Tat ein Zauber drauf, eine besondere Nostalgie in des Wortes ursprünglicher Bedeutung. Die Sendung hat vielen Menschen sehr viel bedeutet. Das höre ich jeden Tag. Und man darf auch noch anmerken, die Sendung gehört dem Westdeutschen Rundfunk. Er hat das Recht, jederzeit wieder Zimmer frei zu machen, mit wem auch immer. Bitte nicht mit uns. Aber ich glaube, es hat schon einen Grund, dass eine so erfolgreiche Sendung nicht wiederbelebt worden ist. Ich glaube, dass da schon irgendjemand verstanden hat, dass es nicht viel Sinn macht, sie mit jemand anderem zu produzieren.
Christine Westermann, unser Überraschungsgast für Götz
Eismann. Ja, was für eine schöne Überraschung. Wunderbar.
Danke, dass wir Sie anrufen durften, Frau Westermann.
Sehr gerne.
Christine, auf bald.
Götz, mach's dir nett in deinem Leben.
Baci, baci. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hier ist der HR1 Talk. Wir kommen zum HR1 Fragebogen. Das sind Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und es ist sehr spannend zu hören, wie unterschiedlich darauf geantwortet wird. Götz Eismann, sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Bitte kurze Antworten. Was kostet ein Pfund Butter?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Meine schönste Reise war?
Es ist immer die Reise nach Hause.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass es schwer ist, ihnen was beizubringen.
Mein Lieblingsessen ist?
Tafelspitz.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Und Professionalität.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das hat Churchill mal gesagt, ein 5-minütiges Gespräch mit dem Wähler.
Bereut habe ich?
Dass ich erst zu spät angefangen habe, ausschließlich auf Deutsch zu singen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Ganz ehrlich, alle die ich kennenlernen wollte, habe ich kennengelernt.
Peinlich war mir zuletzt?
Dass ich auf der Bühne stand und erst nach einer halben Stunde gemerkt habe, dass mein Hosenstall offen stand.
Der Glaube?
Ist wichtig.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor Krankheit.
Mein Lieblingsfilm ist?
Die Stimme des anderen.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein paar Einweglatschen im Hotel.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Ganz unten rechts, da endet meine Sammlung mit zentralasiatischer Reiseliteratur.
Fernsehen ist heute?
Nicht mehr so schön wie früher.
Fernsehen ist morgen?
Überflüssig.
Ich kann Sie beruhigen, die Latschen im Hotel darf man mitnehmen, die haben Sie nicht geklaut.
Danke.
Götz Eismann ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk mit Götz Eismann und Klaus Reichert. Wir haben ein Zitat von Ihnen gefunden, Herr Eismann. Das lautet, Rockmusik ist humorlos. Stammt das von Ihnen? Haben Sie das so gesagt?
Ja, das habe ich bestimmt mal gesagt.
Warum ist Rockmusik humorlos?
Ich kann das nicht so aufrechterhalten. Es gibt auch sehr viel humorvolle Rockmusik. Das war mir aber vielleicht in dem Moment nicht klar oder ich wollte jemanden provozieren. Ich empfinde Rockmusik oftmals als humorlos, wenn sie mir zu pathetisch daherkommt, dass der mähnenschwingende, armkreisende Rockgitarrist alter Schule findet meine Zustimmung nicht so sehr. Ich habe aber auch vor allem durch intensive Musikgespräche mit meinem Sohn sehr viel sehr humorvolle Rockmusik kennengelernt.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch und das ist kein Song, den Ihr Sohn wahrscheinlich vorgeschlagen hat. Are You Ready to Rock von Wizard? Ja. Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, es war ein Lied, das rauskam, als ich ein Teenager war und ich hatte immer schon ein großes Film für 50er Jahre Rock'n'Roll und Wizard imitieren ja sehr gut den Jive-Stil, einen frühen Rock'n'Roll-Stil, der sehr Swing- und Jazz-behaftet ist. Wirklich gut komponiert, sehr interessant arrangiert und als ich es zum ersten Mal im Radio hörte, konnte ich fast nicht glauben, dass das eine Produktion aus der damaligen Zeit war, aber als dann der Schlussgag kam mit den Dudelsäcken, darauf können sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt freuen, da hat es mich einfach umgehauen und ich glaube, das war einer der gloriosesten Humormomente in der Popmusikgeschichte.
Hier kommt Are You Ready to Rock, Wizard.
Musik
Mein heutiger Gast hat seit Jahrzehnten denselben Style. Retrobrille, Haartolle, schicke Anzüge, Einstecktücher. Dazu macht er zeitlose Musik. Götz Alsmann ist im HR1 Talk zu Gast. Herr Alsmann, Sie wirken nicht wie jemand, der sich zwanghaft jugendlich gibt. Ist das vielleicht der richtige Weg, um im Showgeschäft würdevoll zu altern?
Ich glaube, ja. Es ist doch peinlich, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen und auch schon sehr lange in der Öffentlichkeit stehen, so tun, als hätte das Publikum pausenlos vergessen, wie lange sie einen schon kennen. Und hechten dann jeder Mode hinterher. Und Mode und Stil sind eben zwei verschiedene Dinge. Eine Mode ist etwas, was einem erstens vorgegeben wird und zweitens etwas, von dem man weiß, dass es nicht sehr lange halten wird. Und jeder täte gut daran, sich einen Stil zu suchen. Das muss nicht meiner sein. Aber ich finde es schon schön, wenn man sich selber treu bleibt auf eine gewisse Art und Weise und sich dann auch nicht so beliebig macht. Nur Mode ist beliebig.
Wenn die Leute hören, wie alt Sie sind, Herr Alsmann, dann sagen viele, der wirkt aber deutlich jünger.
Echt?
Ja, wie machen Sie das, Herr Alsmann? Ich meine, ich will jetzt nicht wieder eine falsche Zahl sagen, aber Sie müssten 67 sein.
Ja, ich bin 67.
Ja.
Ja, ich sehe keinen Tag älter aus als 66. Es ist, glaube ich, die Freude am Leben und die Freude daran, dass ich mein ganzes Leben lang immer machen konnte, was ich wollte.
Sie gehören zur Generation der Boomer und die gehen jetzt langsam in Rente. Denken Sie auch manchmal darüber nach, aufzuhören?
Ich denke nicht darüber nach, aufzuhören. Ich bekomme seit einem Jahr Rente, also ein Backschisch, muss man sagen, von der Künstlersozialkasse. Aber nein, ich möchte nicht aufhören, denn die Gesundheit, toi toi toi, spielt noch ein bisschen mit. Und meine Frau und ich, wir sind jetzt auch schon 37 Jahre verheiratet und haben Freude aneinander und wir wollen einfach, dass unser Leben so weitergeht, solange es geht wie bisher.
Altersarmut ist aber kein Thema unter Künstlern weit verbreitet.
Ja, leider.
Man sieht das öfter mal jetzt bei Schauspielern, die dann krank werden und die dann auf einmal völlig mittellos und alleine dastehen. Um sie muss man sich keine Sorgen machen.
Nein, mir sind solche Fälle bekannt, auch persönlich bekannt. Einige geraten unverschuldet in diese Situation, die meisten nicht.
Was kommt noch? Was plant Götz Alsmann in der Zukunft? Darüber reden wir in 5 Minuten hier in HR1. Wenn man fast sein ganzes Leben auf der Bühne und in Fernsehstudios verbracht hat, dann drängt sich die Frage auf, wie kommt man raus aus der Nummer oder wie bleibt man für immer im Geschäft? Götz Alsmann ist im Moment mit dem neuen Album Bei Nacht auf Tour. Gibt es schon Pläne für das, was danach kommt? Also Sie haben ja gesagt, Sie wollen so lange weitermachen, wie es geht, aber jetzt Pläne für nach Bei Nacht.
Ja, Bei Nacht ist ja noch ein verhältnismäßig neues Programm. Das Album ist am 1. Juni erschienen. Wir sind in der Regel so 2,5 Jahre mit einem Programm auf Tour. Das sind dann alles in allem 200 Auftritte ungefähr. In Philharmonien, Stadthallen, Theater auf Theaterbühnen etc. Wir waren jetzt schon im Gewandhaus damit und Kölner Philharmonie und Essener Philharmonie und so weiter. Und sind jetzt demnächst in der Zentralstation 2 Abende. Und wenn das Programm so langsam in die Zielgerade kommt, also ein Dreivierteljahr vor Schluss, dann fängt man langsam an, sich Gedanken zu machen über ein neues Album, über ein neues Programm, über ein neues Sujet. Und so habe ich noch ein bisschen Luft.
Haben Sie Angst vor der Zukunft?
Ich sagte vorhin, ich habe Angst vor Krankheit. Ich glaube, ich habe mehr Angst davor, dass ich oben nicht mehr dicht bin, als davor, dass ich unten nicht mehr dicht bin.
Herbert Feuerstein hat eine Radiosendung aufgezeichnet, die erst nach seinem Tod ausgestrahlt worden ist beim WDR damals. Wäre das nicht auch eine Idee für einen Musiker, ein Album, das erst nach dem Tod erscheint? Oder haben Sie sowas schon in der Schublade?
Das habe ich nicht in der Schublade. Die Idee ist faszinierend. Sie kann, glaube ich, sogar Befriedigung schaffen. Nur eins kann sie nicht. Und das ist für einen Bühnenmenschen die Höchststrafe. Sie kann meine Eitelkeit nicht pflegen.
Wir bekommen von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Aus schlechter Stimmung entsteht keine gute Unterhaltung.
Götz Alsmann, das Album heißt Bei Nacht und am 12.12. und 13.12. können Sie Götz Alsmann auf der Bühne sehen. Da tritt er mit seiner Band in der Zentralstation in Darmstadt auf. Danke für Ihre Zeit, Herr Alsmann.
Ich bin gern gekommen, es hat Spaß gemacht.
Ich dachte schon, mit der Lebensweisheit dachte ich schon, oh Gott, haben wir irgendwas falsch gemacht jetzt? Nein, ich danke Ihnen für
den Besuch. Ganz im Gegenteil.
Dankeschön.
HR1, genau meins.